Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Global Podcast. Und heute mit einem sehr spannenden Thema. Und zwar schauen wir uns Architektur und Recht gemeinsam an. Also was hat ein Architekt und ein Rechtsanwalt gemeinsam? Auf jeden Fall eine ganze Menge. Und daher bin ich sehr froh, unseren heutigen Gast, Alexandra Gleich, hier bei uns begrüßen zu können, denn sie verbindet zwei Perspektiven, die in Bauprojekten oft getrennt gedacht werden. Einmal Architektur und einmal Recht. Als Architektin und Rechtsanwältin begleitet sie Architektur- und Ingenieurbüros an der Schnittstelle von Planung, Vertrag, Vergabe und Haftung. Und heute sprechen wir genau mit ihr darüber, wo rechtliche Risiken in Projekten typischerweise entstehen, warum klare Leistungsbildung, gute Kommunikation so entscheidend sind und vor allem, wie Planende durch Legal Mentoring rechtliche Sicherheit in ihren Büroalltag bringen können. Alexandra, ich bin sehr froh, dass du dabei bist. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Hallo und herzlich willkommen zum Global Podcast, der Podcast rund um das Thema Bau. Ich bin froh, dass du dabei bist. Los geht's. Starten wir doch gleich mal hinein, Alexander. Stell dich doch kurz mal vor, wer bist du und was machst du?
Genau, du hast es ja schon gesagt. Ich bin Alexandra Gleich. Ich bin Rechtsanwältin und ich bin auch Architektin und habe vor rund 10 Jahren mich in dieser Konstellation als Architektin und Rechtsanwältin selbstständig gemacht und im Laufe der Jahre dann eben dieses Unternehmen Recht und Räume gegründet. Da gab es ein paar Entwicklungen, aber jetzt sind wir bei Recht und Räume angekommen. Und ich berate insbesondere Architektur- und Ingenieurbüros im Bau- und Architektenrecht und auch bei der Vergabe von Planungsleistungen. Und ich begleite sie sowohl bei ganz konkreten Konflikten, also so wie man es kennt, gerichtlichen Verfahren und Auseinandersetzungen im Worst Case, also wenn es um Honorarfragen geht, wenn es um Nachträge geht, um Haftungsvorwürfe, aber auch präventiv durch ein Legal Mentoring Programm, das ich anbiete, und über Webinare. Auf persönlicher Ebene bin ich Mama von 2 Kindern. Ich mag lieber Hunde als Katzen und ich bin gerade auch selbst Bauherrin bei der Sanierung meines eigenen Hauses. Und ich muss gestehen, seitdem kann ich auch manche Sorgen und Entscheidungsnöte von Bauherrinnen und Bauherren deutlich besser verstehen und nochmal aus einer ganz anderen Perspektive betrachten. Und wenn etwas Zeit bleibt, mache ich auch gerne ein bisschen Pilates und mag gutes veganes Essen. Das überzeugt mich fast immer. Und ja, meine besondere berufliche Perspektive besteht eben darin, dass ich beide Seiten kenne. Ja, also ich kenne die rechtlichen Fragen, ich kann sie juristisch einordnen, aber durch meine Praxis als Architektin weiß ich auch ganz genau, wie Planungsprozesse tatsächlich ablaufen und welche Abhängigkeiten bestehen, wie schwer es manchmal ist, mitten im Projekt rechtlich sauber zu reagieren, ja, wie die Dinge sich manchmal überschlagen. Und mir ist es einfach ganz wichtig, dass rechtliche Sicherheit nicht erst dann zum Thema wird, wenn schon ein Anwaltsschreiben auf dem Tisch liegt, sondern dass Planende ja im Prinzip schon viel früher erkennen können, wo im Projekt rechtlich relevante Weichen gestellt werden können.
Okay, ja, jetzt hast du schon eine Menge von dir erzählt. Steigen wir noch ein bisschen tiefer hinein. Was für mich jetzt gleich am Anfang interessant ist, was war denn zuerst da? War zuerst Recht da oder Architektur?
Genau, also die Reihenfolge war anders, als viele im persönlichen Gespräch vermuten. Und zwar habe ich zuerst Jura studiert und danach Architektur. Und Architektur war eigentlich das, was ich schon immer machen wollte. Also ich wollte schon als Kind Architektur machen. Und dann habe ich aber trotzdem mit Jura begonnen und das Studium auch abgeschlossen. Aber der Wunsch danach, Architektur zu studieren, der ist einfach nie ganz verschwunden. Es war immer in meinem Kopf, zumal ich auch im Jurastudium dann mit Bau- und Architektenrecht zu tun hatte. Und deswegen habe ich mich dann einfach nochmal entschlossen, das Architekturstudium hinten dran zu hängen und habe dann auch im Anschluss an meine Studienzeit, die, wie du dir vielleicht vorstellen kannst, recht lang war insgesamt, ja, dann auch zunächst als Architektin gearbeitet. Und ich muss sagen, diese Reihenfolge war rückblickend auch sehr prägend, weil ich hatte zuerst diese juristische Perspektive und habe danach erst erlebt, wie sich das im Planungsprozess und in der Praxis tatsächlich niederschlägt und ja, wie viele Beteiligte voneinander abhängig sind, wie Entscheidungen unter Zeitdruck entstehen und ja, wie wenig sich komplexe Projekte eigentlich allein dadurch erklären lassen, dass man sie in abstrakte juristische Kategorien reinsteckt. Weil das Recht fragt ja, was wurde vereinbart, wer trägt die Verantwortung, welche Folgen hat eine Entscheidung? Und die Architektur fragt eher, was braucht das Projekt? Ja, wie greifen die Planungen ineinander und wie kann eine Lösung umgesetzt werden? Und deswegen besteht meine Arbeit heute im Grunde darin, diese beiden Perspektiven zu verbinden.
Ja, das ist sehr gut. Ich weiß noch aus meiner Baurechtsvorlesung, wir hatten ja auch im Bauingenieurwesen immer eine Baurechtsvorlesung, das war ja auch nur ein Semester und das war nie so mein großes Steckenpferd, weil ich war immer der, ich brauchte Formeln, ich brauchte Berechnungen und alles so viel Text, das war eher weniger was. Und was ich aber trotzdem immer mitgenommen habe, dass auch wenn nahezu für alles irgendwelche Gesetze und auch Regeln gibt, der Anwalt oder der Jurist sagt dann, es kommt immer drauf an. Ja, das ist so einer der ersten Sprüche oder der Standardantworten, die ein Anwalt immer so von sich gibt. Hat sich dann bei mir so eingeprägt. Ist das nach wie vor so? Siehst du das aus der Praxis auch?
Ja, also wir haben es sehr, sehr häufig mit Einzelfall, Entscheidungen zu tun. Ja, und jeder Fall muss ganz individuell betrachtet werden. Und natürlich liest man gerichtliche Entscheidungen und auch Problemstellungen, die immer wieder auftreten, sei es das Thema Bauzeitenverlängerung, sei es das Thema Koordination von Bauleistungen und so weiter. Das sind natürlich Themenblöcke, die können immer wieder auftauchen. Aber wie in einer solchen Konstellation im Einzelfall entschieden wird, das hängt an ganz vielen ganz, 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 ganz kleinen Stellschrauben, die betrachtet werden müssen. Und das macht es ja manchmal komplex, also vor allen Dingen für Nichtjuristen komplex, zu verstehen, warum es jetzt in einem Fall so entschieden worden ist und im anderen so.
Dann schauen wir doch uns mal so ein paar Fälle an. Jetzt einfach mal, kannst du aus deiner Praxis, aus deinen Erfahrungen nennen, was sind denn so die größten rechtlichen Risiken für Architektinnen, für Architekten? Kannst du uns da mal so ein bisschen einen Einblick geben?
Ja.
Wo scheitert es denn am
Ja,
Ende?
also aus meiner Wahrnehmung ist es so, dass die größten Risiken häufig gar nicht an der Stelle entstehen, an der später tatsächlich gestritten wird, sondern die entstehen eigentlich viel früher in ganz alltäglichen, unspektakulären Situationen. Also ein typisches Beispiel wäre zum Beispiel eine Planungsänderung. Ja, das heißt, der Bauherr bittet den Architekten, den Planer darum, zum Beispiel nochmal Pläne zu ändern, Raumaufteilungen nochmal zu überarbeiten. Es wird dann auch umgesetzt, ja, Grundriss wird geändert und dann steht vielleicht irgendwie noch der nächste Termin an, in dem das besprochen werden soll. Aber durch die Grundrissänderung ändert sich ja auch unter Umständen oder ziemlich sicher ein technisches Konzept. Und bereits mit anderen Planungen abgestimmte Pläne müssen ja dann vielleicht erneut angepasst werden. Und jede einzelne Änderung an sich, die ist überschaubar. Aber wenn man das Projekt vorspult und dann nach einigen Monaten sich eigentlich anschaut, was ist denn überhaupt passiert, dann stellt man fest, dass ja, erhebliche Teile der Planung vielleicht nochmal überarbeitet worden sind, ohne dass sauber festgehalten wurde, was sich geändert hat, ja, und welcher zusätzliche Aufwand dadurch entstanden ist und wo Schnittstellen entstanden sind. Und diese ungeklärten Schnittstellen, die sind auch so ein Thema, weil der Objektplaner geht dann davon aus, dass eine bestimmte Frage durch den Fachplaner bearbeitet wird. Und der Fachplaner versteht seine Aufgabe vielleicht etwas enger. Und der Bauherr wiederum nimmt an, dass der Objektplaner sich schon mit dem Fachplaner abstimmen wird und dann am Ende alles vollständig vorliegt. So ist es in der Realität aber oftmals eben gerade nicht. Und solange ein Projekt einfach immer weiter läuft und man das Ganze so auf Zuruf irgendwie weiter lösen kann und Lücken schließen kann und durch zusätzliche Abstimmungen überbrücken kann, fällt das auch noch gar nicht auf. Aber dann passiert ein Fehler, weil die Planungen eben nicht abgestimmt waren. Dann entsteht eine Verzögerung und dann taucht die Frage auf, ja, wer ist denn jetzt schuld? Ja, also die Frage wäre, wer ist denn verantwortlich für was? Wer hat welche Rolle? In welcher Verantwortlichkeit befinden wir uns? Aber es wird natürlich die Schuldfrage formuliert. Und da greift dann der dritte Bereich rein, nämlich die Dokumentation. Es wird zwar dokumentiert, also ich kann jetzt nicht wirklich sagen, dass das nicht sauber dokumentiert wird oder überhaupt nicht dokumentiert wird. Viele Büros dokumentieren, aber nicht immer ist das, was dokumentiert wird, das rechtlich Entscheidende. Ja, in einem Protokoll steht dann zum Beispiel, ja, die Grundrissgestaltung ist noch zu klären oder Räume sind geändert worden. Es steht aber nicht drin, wer entschieden hat oder entscheiden muss, bis wann eine Entscheidung benötigt wird, welche Folgen entstehen, wenn diese Entscheidung ausbleibt Und deswegen sind solche Sätze so, ja, machen Sie das bitte einfach schon mal mit oder ja, wir klären das später, die sind ganz gefährlich. Und das sind die größten Risiken, die ich in der Praxis sehe.
Und wer ist da in der Pflicht? Sind das dann alle Projektbeteiligten? Müssen da andere Projektbeteiligte stärker sich an die eigene Nase fassen? Und wenn ja, was würdest du denn da konkret empfehlen, dass solche Fälle dann eher weniger passieren?
Ganz konkret ist es ja ein Thema, wie ich schon sagte, eine Schnittstellenproblematik und ein Thema, das ja letztendlich koordiniert werden muss. Ja, also gerade bei je größer und komplexer ein Projekt ist und je mehr Beteiligte da dabei sind, Fachplaner, ausführende Unternehmen, umso komplexer wird es ja auch, einzelne Planungsbeiträge und die Vorleistungen alle rechtzeitig zu sammeln und zu bündeln und zu integrieren. Und es gibt verschiedene Rollen, die innerhalb einer solchen Konstellation zu füllen sind. Und da muss man einfach ganz klar Bescheid wissen, wer hat welche Rolle inne. Welche Rolle nimmt der Bauherr ein bei einem Mehrpersonenprojekt? Welche Rolle nimmt der Objektplaner ein? Welche Rolle nimmt der Fachplaner ein? Gibt es jemanden, der eine Gesamtkoordination hat? Inne hat, ja, dem die vertraglich übertragen worden ist, der auch Bescheid weiß, dass er diese Rolle gerade ausfüllen soll. Oder haben wir es mit Erwartungen zu tun, die aber nie in ein Leistungsbild einmal niedergeschrieben worden sind, also niedergeschrieben worden sind am besten, nicht nur besprochen worden sind, ja. Und es ist einfach dann nie geklärt, welche Koordinationsleistungen gehören zur Objektplanung, welche übergeordneten Aufgaben durch Entscheidungen muss ein Bauherr eigentlich treffen, denn auch der hat ja Koordinationspflichten. Welche Beiträge muss ein Fachplaner liefern? Und ja, und dann gibt es immer noch die Situation, wo dann vielleicht ein Beteiligter, das kann häufig der Objektplaner sein, weil der ja so als Objektüberwacher grundsätzlich auch das Wörtchen Koordination in seinem Leistungsbild drinstehen hat, der versucht dann vielleicht über seine eigene beauftragte Rolle hinaus trotzdem noch ein bisschen was zu retten oder sieht sich gar nicht in der Verpflichtung. Also es gibt beide Extreme. Und dann weiß man einfach nicht, was hält das Projekt denn eigentlich zusammen? Wer und was hält das Projekt zusammen?
Okay, also eine klare Rollenklärung, also wer übernimmt was und wer steht auch für was. Und wann kommst dann du ins Spiel? Also wann kommst du dann so weit zum Scheitern, dass sich jetzt der Architekt, der Objektplaner rechtliche Unterstützung holen muss, weil, okay, sonst drohen drastische Sanktionen, Strafen. Wann kommst du ins Spiel?
Genau, also klassisch komme ich häufig erst dann ins Spiel, wenn ein Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Ja,
Meistens ist das so, ja.
das ist leider häufig so, denn erst dann entsteht das Problembewusstsein. Und ich sagte es ja bereits, das Problem entsteht ja häufig schon viel früher, nicht dann erst, wenn es aufschlägt und man sich dessen bewusst wird. Dennoch ist es so, man kommt häufig erst zu mir, wenn eben das Problem schon da ist und bewusst geworden ist und man sich vielleicht in einer Streitsituation befindet. Und das ist natürlich immer schade für ein Projekt, denn es ist dann häufig schon so weit fortgeschritten, dass ja einfach viele Tatsachen schon gesetzt sind. Ja, Leistungen sind erbracht oder nicht erbracht. Leistungsphasen sind dann vielleicht schon vorbei, einfach durch Zeitablauf und Projektfortschritt und können gar nicht mehr nachgeholt werden. Und dann fängt man sich an zu streiten, Honorarstreitigkeiten, Nachträge, Schadenersatz. Und das ist ja der klassische Punkt, an dem eine Anwaltskanzlei aufgesucht wird. Was ich aber viel lieber hätte und den besseren Weg finde, ist einfach, wenn Parteien, die gemeinsam bauen wollen, diesen Weg schon gemeinsam vorher beschreiten. Also wenn Sie einen Vertrag miteinander schließen, der nicht für das Worst-Case-Szenario gemacht ist und nicht mit dieser Angst im Nacken gemacht wird, wir brauchen diesen Vertrag, wenn wir uns streiten, sondern der schon zu Beginn als eine Art Kommunikationstool gesehen wird. Ja, ein Vertrag als Haltung zum Projekt sozusagen für alle Beteiligten, in dem ganz genau niedergeschrieben ist, was machen wir hier eigentlich und was sind die Spielregeln, nach denen wir das machen. Und damit meine ich nicht, dass man reinschreibt, Leistungsbilder, keine Ahnung, oder ob Leistungsphasen 1 bis 8 nach HAI sind beauftragt, sondern indem man sich ganz genau überlegt, ich sage immer so, das Projekt schon vor dem inneren Auge visualisiert und einmal komplett durchlaufen lässt und das dann im Vertrag niederschreibt. Also was wollen wir ganz genau? Was sind denn die Ziele, die wir erreichen wollen? Was sind denn Leistungen, die wir dafür wirklich benötigen? Und was sind Leistungen, die wir dafür gar nicht benötigen? Weil ja, die stehen zwar vielleicht in der HAI drin, in den Grundleistungen, aber nicht jedes Projekt braucht ja jede eigene Grundleistung. Und wenn die Parteien an einem solchen Punkt zu mir kommen, also wo eine Gestaltung möglich ist, natürlich geht es beim Anwalt auch um die Vertragsgestaltung, ja, aber vertragliche Gestaltung bedeutet auch Vertrag, also auch Gestaltung für das Projekt und Spielraum für das Projekt. Und deswegen ist meine Haltung zum Vertrag, man sagt ja immer so ein bisschen, das Recht ist so unkreativ, ja, und die Architektur, die will ja kreativ und frei sein. Aber der Vertrag, der rechtliche Rahmen, den ich mir setze und sage, das ist mein Kommunikationstool, das sind meine Spielregeln. Wir haben uns darüber ganz bewusst ausgetauscht. Die ermöglichen, also das Rechtliche ermöglicht der Architektur, dann innerhalb dieses Rahmens frei zu sein. Und wenn die Parteien den Weg da schon zu mir schaffen, ist das natürlich super. Und dazu gehört ein Bewusstsein bei allen Beteiligten. Und ein anderer Punkt, an dem ich ja ein Angebot bereitstelle, sozusagen, wann man zu mir kommen kann, ist einfach auch das Bewusstsein bei den Büros zu schaffen, dass die nachhaltig Wissen aufbauen zu rechtlichen Themen. Du hast es ja vorhin selbst angesprochen, man hat da so ein bisschen rechtliche Vorlesungen im Studium, aber so richtig greifbar ist das ja noch gar nicht ohne die dazugehörige Praxis. Und so geht es ja auch vielen Kolleginnen und Kollegen, die schon ganz tief in der Praxis drinstecken, die schon vielleicht seit vielen Jahren ihre Planungsbüros führen. Ja, das rechtliche Wissen fehlt an den richtigen Stellen und daher gar nicht präventiv eingesetzt werden kann, weil nicht jede Situation erfordert ja auch unbedingt den Gang zum Anwalt. Ja, also auch nicht in der Beratung vorher, sondern es gibt viele Themenbereiche, in denen man sich selbst einfach das nötige Wissen verschaffen kann. Es gibt ja auch sehr viele Fortbildungsmöglichkeiten dazu. Hat aber bei mir letztendlich dazu geführt, dass ich ein Begleitprogramm für Planungsbüros entwickelt habe und in diesem Rahmen über einen gewissen Zeitraum zwischen 3 und 12 Monaten, je nach Bedarf, eben auch ganz individuell an den eigenen Projekten rechtliche Themen identifiziere und die richtigen Mittel an die Hand gebe, ob das Dokumentationsvorlagen sind, ob das Bausteine für Vertragstexte sind, alles, was so ein Projekt eben erfordert, und das Büro begleite und einerseits eben nachhaltig Wissen aufbaue, das dann auch weiterverwendet werden kann, aber auch die Tools mit an die Hand gebe, mit denen dann weitergearbeitet werden kann. Ich denke, wenn man sich vorher mit diesem Thema auseinandersetzt, dann ist das einfach eine sehr schöne Lösung, auch für Bauherrschaft, die dann an ein solches Projekt kommt, mit Partnern zu tun zu haben, die vermitteln können, dass der Vertrag, den man jetzt abschließen wird, etwas Positives ist und nicht das, was man erst aus der Schublade holt, wenn man schon im Streitfall gelandet ist.
Okay, finde ich auch gut. Also Vertrag, natürlich ist Vertrag, ja okay, ich dachte, wir können uns auch hier gegeneinander vertrauen, aber letztendlich der Vertrag definiert die Spielregeln in diesem Projekt. Wer darf was, in welchem Umfang zum Beispiel, wer ist für was verantwortlich? Und das finde ich auch sehr gut, ja. Letztendlich bezieht sich das ja auch auf allen Ebenen, sei es auch ein Arbeitsvertrag oder so. Und so gibt es halt auch einen Vertrag zwischen, sagen wir, Projektpartner. Und der andere Punkt, den du jetzt genannt hast, okay, Wissen bei Objektplanern, Architekten, aufbauen. Ich versetze mich mal in die Lage eines Architekturstudenten, wie viel Rechtsvorlesung habe ich denn? Ist das so wie beim Bauingenieurwesen? Ein Semester lang höre ich mir ein bisschen was zu Baurecht an, oder es ist bei den Architekten ein bisschen mehr, weil die haben ja doch noch mal ein bisschen mehr Objektplanung dann vielleicht auch. Wie ist es denn bei den Architekten?
Ja, also bei mir ist das Studium ja jetzt trotz allem auch schon ein paar Jährchen her. Ja, ich weiß nicht, wie das sich inzwischen entwickelt hat, aber zu meiner Zeit war das definitiv auch so, dass wir eine Vorlesung hatten. Ja, die ging, glaube ich, auch nur ein Semester lang, einmal die Woche mal ein Stündchen oder dreiviertel Stündchen Baurechtsvorlesung. Und ich meine, Baurecht, Architektenrecht, das sind ja doch recht weitläufige Gebiete. Viele Themenbereiche sind betroffen, die Architektinnen, Architekten, Planerinnen und Planer betreffen können. Sei es das Baurecht, also Landesbauordnung, ja, was für Wissen brauche ich, um eine genehmigungsfähige Planung einzureichen und eine Baugenehmigung zu bekommen? Das kann aber eben auch das Bauordnungsrecht betreffen, das kann das Architektenrecht betreffen, wo es dann eben um honorarrechtliche Themen geht. Das kann die VOBB betreffen, die mir im Umgang mit Unternehmen, mit den ausführenden Unternehmen ja auch dienlich ist. Also ein sehr weites Feld und das wird definitiv nicht abgedeckt im Rahmen des Studiums.
Okay. Was denkst du, sind dann so die Top 3 Rechtsgrundlagen, die ein jeder Architekt, Objektplaner definitiv wissen sollte?
Also ich glaube, wichtig ist zunächst einmal das Bewusstsein dafür, dass ich rechtliche Fragen nicht ignorieren sollte. Ja, das steht, denke ich, übergeordnet, über allem, und auch keine Scheu vor rechtlichen Fragen haben sollte. Denn wie gesagt, sie sind ein Mittel der Gestaltung, die mir Freiräume für meine eigentliche Tätigkeit in der Architektur und in der Planung schafft. Und dann muss man natürlich ein bisschen differenzieren, auf welcher Ebene im Projekt befinde ich mich denn gerade. Denn da gibt es sicherlich unterschiedliche Wissensbereiche, die mich betreffen können. Aber ich denke, ein Bereich, der sowohl, ich sage jetzt mal, Inhaber betrifft, also die mit den tatsächlich unternehmerischen Entscheidungen betroffen sind, als auch vielleicht angestellte Kolleginnen und Kollegen, also die auf operativer Ebene im Projekt tätig sind, sind auf jeden Fall Themen, die die Leistungsbilder betreffen. Also was ist eigentlich die Leistung, die ich erbringe? Ja, und gerade, also dieses Stichwort HAI, ja, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, das ist ja, da sind Themen drin, die klar, die betreffen in erster Linie Preisrecht, werden in der Praxis aber oftmals auch dazu verwendet, um Leistungen festzulegen. Was schulde ich denn eigentlich? Das kann man so machen, da gibt es auch ein bisschen bessere Wege, aber allein schon das Thema HAI, also Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Grundleistungen, besondere Leistungen, sind Begriffe, die nicht unbedingt allen so vertieft geläufig sind, was das denn jetzt bedeutet. Natürlich kann man sowas vielleicht auch von Berufsanfängern nicht unbedingt verlangen, dass sie da schon Berührungspunkte hatten, das ist ganz klar. Aber diese Lücke, die entstehen kann, wenn unternehmerische Entscheidungen durch die Chefetage sozusagen für ein Projekt getroffen worden sind und dann durch Projektleiter auf operativer Ebene umgesetzt werden müssen. Diese Diskrepanz, also oder diese Lücke, die man da schließen muss, das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiges Thema, mit dem sich alle befassen sollten.
Okay. Jetzt hast du ja schon bei der HOI gesagt, okay, es gibt eine Grundleistung, es gibt eine Sonderleistung. Wo scheitert es denn häufig in der? Bleiben wir mal bei der HOI, weil das ist auch mir als Ingenieur sehr geläufig. Also letztendlich, was bekomme ich jetzt denn von diesem Auftrag? Was kann ich zum Beispiel auch in Rechnung stellen? Wie viel springt denn bei mir heraus? Was sind denn so Punkte, wo du sagst, ey, das sind immer diese Knackpunkte, wo es immer wieder mal zu diesen Streitigkeiten kommt?
Ja, also genau, die HAI ist ja einerseits für vieles Grundlage, aber sie ist gleichzeitig auch der Stolperstein für vieles, ja, weil ein häufiges Missverständnis lautet eben, wenn beispielsweise in einem Vertrag Leistungsphasen 1 bis 8 als das Leistungsbild niedergeschrieben sind, dann ist der gesamte Leistungsumfang vollständig und eindeutig beschrieben. Aber das stimmt so nicht. Ja, es muss trotzdem zwischen den Parteien geklärt werden, welche konkreten Planungs- und Überwachungsziele erreicht werden sollen. Ja, und welche Besonderheiten das Projekt aufweist. Also ein ganz konkretes Beispiel: Sagen wir, ein Büro wird mit der Objektplanung beauftragt. Ja, und im Laufe des Projekts sollen dann zusätzlich Bestandsunterlagen vervollständigt werden. Also sagen wir, es ist ein Projekt Bauen in Bestand, wird vielleicht ein Neubau angebaut und es gibt Bestandsunterlagen, mit denen gearbeitet werden muss, die vielleicht nicht ganz stimmen. Das kann ja durchaus der Fall sein, dass so eine Dokumentation nicht vollständig ist. Das muss vervollständigt werden und dann müssen daraus dann Varianten für geänderte Nutzerwünsche bearbeitet werden. Ja, oder es muss ein Fördermittel, eine Anforderung aus dem Fördermittelantrag umgesetzt werden. Und Leistungen aus verschiedenen Fachplanungen müssen da auch noch integriert werden. Ja? Und die Frage, ob das bereits im vereinbarten Leistungsumfang enthalten ist, weil ich mit Leistungsphase 1 bis 8 beauftragt bin, das lässt sich nicht so pauschal beantworten mit, wir haben doch alle Leistungsphasen beauftragt. Ja, sondern man muss ganz konkret im Vertrag betrachten, was sind denn die vereinbarten Planungsziele und was verlangt die konkrete Aufgabe? Also verlangt die das, dass ich alle Bestandspläne vervollständige? Braucht die das überhaupt? Und umgekehrt ist aber auch nicht jede Tätigkeit, die ursprünglich nicht erwartet wurde, weil man sie einfach nicht absehen konnte, automatisch eine zusätzlich vergütungspflichtige Leistung. Weil das ist ja auch häufig sowas, was man denkt, okay, ich mache jetzt mehr, als von mir ursprünglich erwartet war, also kann ich dafür vielleicht eine zusätzliche Vergütung verlangen. Sondern entscheidend ist, warum ist eine Leistung plötzlich erforderlich? Und welches Ziel ist denn vertraglich geschuldet? Und ich muss mir anschauen, welches Ziel ist vertraglich geschuldet, um dann daraus ableiten zu können, ob eine Leistung darauf einzahlt und deswegen honorartechnisch entweder schon in meinem Vertrag enthalten ist oder ob es vielleicht eine besondere Leistung ist, die jetzt eben zusätzlich zu vereinbaren wäre. Ja, also die Frage ist, also daher, also nicht, welche Leistungsphase ist beauftragt, was steht in der HAI drin, sondern welches konkrete Planungsziel wird vereinbart? Welche Leistung ist erforderlich, um dieses Ziel zu erreichen?
Werden dann im Laufe eines Projekts, sagen wir mal, mehrere Verträge erstellt oder ist, kann ich mir das so vorstellen, es ist ein Vertrag und der hat 20, 30, 40, 50 Seiten. Wie kann ich mir denn das vorstellen? Wie lang kann denn so ein Vertrag denn auch sein?
Ja, gut, das kann man jetzt natürlich nicht so pauschal beantworten, weil es auch von der Komplexität des Projekts natürlich abhängt, ja. Aber nehmen wir so einen ganz normalen Architektenvertrag, also kein Milliardenprojekt, ja, kein GU-Vertrag oder sowas, ja, sondern wir nehmen einen ganz normalen Vertrag, wie ihn zum Beispiel die Architektenkammern ihren Mitgliedern auch als Mustervertrag zur Verfügung stellen. Der hat 16 Seiten, ja. Das hört sich jetzt einerseits viel an, andererseits, wenn man sich dann einfach da mal reinschaut, ich glaube, das sind so 13 Paragraphen, die da drin stehen mit mehreren Unterpunkten. Und es werden genau diese Themen geklärt. Was ist denn überhaupt meine Leistung? Also ich glaube, die ersten 2, 3 Seiten, die gehen drum, was ist denn überhaupt meine Leistung? Was soll ich denn überhaupt machen? Was soll da gebaut werden? Wo wird es gebaut? Ist es die grüne Wiese? Ist es der Bestand? Möglichst genau definieren, was überhaupt gewollt ist, ob es da vielleicht einen Kostenrahmen gibt, der einzuhalten ist, ob es Standards gibt, die einzuhalten sind, ob es irgendwelche Themen gibt, die zu beachten sind, also beispielsweise Bauabschnitte, die zu bilden sind, laufender Betrieb, der zu beachten ist. Solche Themen gehören in den Vertrag als Abbildung dessen, welche Rahmenbedingungen das Projekt mit sich bringt und was darin dann eben als Planungsziel überhaupt definiert werden kann. Ja, und dann geht's weiter. Was sind die Spielregeln? Welche Pflichten hat das Planungsbüro? Welche Pflichten hat der Bauherr? Auch ganz wichtiges Thema, was natürlich vielleicht auch häufig übersehen wird von Bauherrinnen und Bauherren, dass sie eben auch Verpflichtungen im Projekt haben, dass sie Freigaben erteilen müssen, dass sie Entscheidungen treffen müssen. Ja. Und dem gegenüber steht aber, dass häufig genug nicht diese Entscheidungen eingefordert werden. Also auf eine Art und Weise, die unmissverständlich klar macht, es ist jetzt eine Entscheidung erforderlich, eine Freigabe erforderlich, damit ich weitermachen kann. Ja, und dieses Bewusstsein, das ist ganz wichtig, dass es bei beiden Seiten vorhanden ist und damit letztendlich auch Erwartungslücken geschlossen werden.
Jetzt hast du Bewusstsein angesprochen. Du hast ja anfangs auch erwähnt, okay, Bewusstsein bei dem Büro schaffen, das ist ja auch deine Aufgabe, das ist auch das, was du gerne machst und dafür hast du auch ein gewisses Konzept entwickelt, das nennt sich bei dir Legal Mentoring, eine Art Begleitprogramm, um notwendiges Wissen weiter an die Objektplaner, Architekten weiterzuvermitteln. Wie kann ich mir denn diese Zusammenarbeit zwischen Objektplaner und dir denn vorstellen?
Genau, also das kannst du dir so vorstellen, dass wir mit Büros ganz eng zusammenarbeiten über einen gewissen Zeitraum. Das wird vorher festgelegt, je nachdem, wo der Bedarf ist. Das kann zwischen 3 Monaten bis zu 12 Monaten sein. Wir haben individuelle Varianten, wo sozusagen ein Büro 1:1 mit mir zusammenarbeitet. Aber wir haben auch ein Gruppenmentoring, in dem Büros gemeinsam arbeiten und daran, ja, davon letztendlich profitieren, dass verschiedene Teilnehmende verschiedene Perspektiven, verschiedene Fälle und Erfahrungen einbringen. Und wir arbeiten dann auf zwei Ebenen zusammen. Also einerseits vermittle ich rechtliches Wissen in einer Art Seminar. Ja, also ich wähle Themen aus, die zum Beispiel gerade in der Rechtsprechung ganz aktuell sind oder die einfach Dauerbrenner-Themen sind, von denen ich sage, das muss jedes Planungsbüro einfach auf dem Schirm haben, dass man da gewisse Themen beachten muss. Und im Rahmen von gemeinsamen Terminen, also je nachdem, meistens natürlich dann über Teams-Calls, weil nicht jeder sitzt ja bei mir in Mannheim vor Ort, ja, also über regelmäßige wöchentliche Teams-Calls, über WhatsApp-Begleitung, über Inhouse-Schulungen wird dann Wissen vermittelt. Und bei dem individuellen Programm schauen wir eben ganz genau hin auf die Projekte, mit denen ein Büro jetzt gerade arbeitet, welche vertraglichen Konstellationen dort sind, wie die Dokumentationslage ist. Ich habe es ja vorher erwähnt, es wird häufig genug dokumentiert, aber häufig eben auch nicht so, dass man das später verwerten könnte. Und ganz individuelle Fragen werden einfach geklärt. Ja, sei es, wie gesagt, aus den laufenden Projekten, es können auch Fragen aus bereits vergangenen Projekten sein, die einfach immer wieder mal aufschlagen. Und in dem Gruppenprogramm darf auch jeder seine Themen mitbringen, die dann eben in der Gruppe gemeinsam besprochen werden und von mir aufgearbeitet werden und anhand dessen verschiedene Tools erarbeitet werden, sei es Vertragsbausteine, die zu dieser konkret besprochenen Situation passen, sei es Checklisten, Dokumentationsvorlagen. Und aus diesen konkreten Fällen entwickelt sich dann im Laufe der Zusammenarbeit nach und nach ein rechtlicher Bürostandard, sage ich mal, ja. Man hat dann die Tools in der Schublade, die man braucht, um ganz klare interne Abläufe zu haben, um innerhalb der eigenen Organisation Rollen definieren zu können und solche rechtlichen Themen, so unscheinbar sie auf den ersten Blick sein mögen, auch direkt identifizieren zu können. Ja, und dann eben zur richtigen Person, zum richtigen Entscheider tragen zu können, damit dann entschieden wird, was für eine Stufe haben wir denn hier? Ja, ist das ein Thema, bei dem wir schon Wissen erworben haben und selbst damit umgehen können? Ist das ein Thema, wo wir uns präventiv vielleicht von der Anwältin unseres Vertrauens beraten lassen sollten? Wie gehen wir denn jetzt frühzeitig schon damit um? Ja, weil wie gesagt, das Problem ist häufig, dass das Problem erst dann erkannt wird, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, während die Entstehung schon deutlich vorher passiert ist.
Okay. Und das machst dann alles du oder hast du hier Unterstützung von jemandem von deinem Team oder weitere Experten, Anwälte, die hier dieses Programm mitgestalten?
Genau, also wir sind ein kleines Team aktuell mit 7 Mitarbeitenden und die unterstützen mich natürlich tatkräftig. Also so ein Programm braucht natürlich einerseits das fachliche Wissen, das muss zusammengetragen werden, das muss in eine Form gegossen werden. Ja, diese Vertragsbausteine müssen erarbeitet werden. Die neueste Rechtsprechung muss immer wieder verfolgt und aufgearbeitet werden. Es gibt aber natürlich auch eine technische Komponente. Ja, wie bringen wir das den Mitgliedern rüber? Es muss jemand den Mitgliederbereich pflegen und erstellen. Und da habe ich natürlich Unterstützung. Aber die Federführung sozusagen, die rechtliche Zusammenarbeit, das 1:1, das passiert in erster Linie mit mir, weil ich eben natürlich auch ja da ganz, ganz nah an dem Thema dran bin.
Okay, super. Bleiben wir doch ein bisschen beim Unternehmerischen, beim Unternehmertum. Du hast ja auch eine eigene Firma, ja, Recht und Raum. Erstens, was hat dich denn dazu bewogen, eine eigene Firma zu machen? Das ist jetzt auch nicht so tagtäglich. Und was macht er denn da?
Ja, also Recht und Räume ist die Fusion zwischen Architektur und Recht letztendlich. Natürlich kommt das einerseits daher, dass das in meiner Person auch so zusammenfließt und auch nachdem ich mich an beiden Disziplinen so intensiv im Rahmen meines Studiums und dann auch im Rahmen meines beruflichen Werdegangs gewidmet habe, auch den Wunsch hatte, das dann auch in meiner eigenen Praxis fortzuführen. Genau, was hat mich dazu bewogen? Also ich muss sagen, das Thema Selbstständigkeit und Unternehmertum, das hat mich auch schon sehr früh fasziniert, aber da bin ich vielleicht einfach familiär ein bisschen geprägt, weil wir einfach ja in der Familie Vorbilder haben, die mir das vorleben, dass man sich einfach selbstständig machen kann und sein eigenes Unternehmen gründen kann. Deswegen war es für mich jetzt nicht so wahnsinnig fernliegend, soll aber nicht heißen, dass es so ein einfacher und geradliniger Weg war. Ja, also man nimmt da so seine Learnings mit. Aber vielleicht, um nochmal auf den Namen zurückzukommen. Also wie auch dieses Unternehmensnamen, der Unternehmensname entstanden ist, Recht und Räume. Also das Recht schafft einen Rahmen und die Architektur schafft dann die Räume dazu. Und in Bauprojekten lässt sich ja im Prinzip beides nicht so sauber voneinander trennen. Und ich wollte eben eine Beratung aufbauen, die ja, die Planenden fachlich ernst nimmt einerseits und ihre Sprache spricht, aber eben auch diese rechtlichen Probleme oder Gestaltungselemente ja nicht unnötig kompliziert erklärt. Also nicht diese Juristensprache nur anwendet, die ja oftmals genug einfach auch unverständlich ist. Ja, das beides zusammenzuführen, das war mein Anliegen. Das hat sich auch ein Stück weit einfach so entwickelt, weil ich hatte es ja erwähnt, ich habe zuerst als Architektin gearbeitet, habe dann aber festgestellt, ziemlich schnell, dass es eben diese Verbindung zwischen dem Recht und den Räumen gibt. Und daher steht nach einer ja nahezu 10-jährigen Entwicklung jetzt Recht und Räume für ja für praxisnahe und klare und vorausschauende Beratung. Und es geht mir eben nicht darum, bei jeder Unklarheit gleich mit juristischen Folgen zu reagieren, sondern es geht darum, die eigene rechtliche Position zu kennen und sie verständlich zu kommunizieren und möglichst früh zu steuern.
Okay, sehr stark. Finde ich richtig cool. Was würdest du sagen, inwieweit unterscheidet ihr euch jetzt von den klassischen Kanzleien, die jetzt Baurecht anbieten, wo vielleicht jetzt auch mal der Architekt drin sitzt und das halt den Schwerpunkt dann noch eine juristische Schwerpunktsausbildung dort gemacht hat? Was würdest du sagen, inwieweit unterscheidet ihr euch so von den klassischen Kanzleien, die sich halt auch auf Baurecht spezialisiert haben
Ja.
oder Architektenrecht?
Also ich denke, meine Nähe zur Praxis ist schon noch mal deutlich tiefer als bei Kolleginnen und Kollegen, die im Bau- und Architektenrecht tätig sind, die sich ja auch sehr intensiv mit dem Thema befassen. Ja, weil das muss man ja schon sagen, wenn man sich für dieses Rechtsgebiet entscheidet, was nicht so total, wie soll ich sagen, das drängt sich nicht so auf dieses Rechtsgebiet. Ja, also auch im juristischen Studium muss man da schon gezielt entweder hingeführt werden oder da so reinstolpern, aber es ist nicht so, dass es einem auf dem Silbertablett präsentiert wird und für alle Jurastudentinnen und Studenten total klar ist, ja, wow, ich mache jetzt Bau- und Architektenrecht. Das ist schon eher ein, ich will jetzt nicht sagen, so ein Nischengebiet, das ist es sicherlich nicht. Dafür ist die Baubranche dann doch irgendwie zu groß. Aber es gibt einfach andere Rechtsgebiete. Ich sage jetzt mal vielleicht Arbeitsrecht oder Familienrecht, die sich eher auch im Rahmen des Studiums auftun, weil sie einfach intensiver behandelt werden aus naheliegenden Gründen. Ja, weil es einfach Themenbereiche gibt, die vielleicht insgesamt in häufigeren Lebenskomplexen einer Mehrheit an Menschen vorkommen, als jetzt das Bau- und Architektenrecht. Genau, also insofern ist es schon mal nicht so wahrscheinlich, dass man da hinkommt. Und dann muss man sich eben auch mit diesen vielen komplexen technischen Einzelheiten befassen. Und das passiert ja im Laufe der Zeit, also auch nicht systematisch, sondern immer dann, wenn ein bestimmter Rechtsfall auf meinem Tisch landet, muss ich mich mit rechtlichen Themen befassen. Und so geht es ja auch Gerichten. Also das geht ja nicht nur Anwälten so, sondern das geht ja auch Richterinnen und Richtern so, die dann in einer Baukammer tätig sind. Man muss sich dann auseinandersetzen. Und braucht ja häufig auch dann den Sachverstand von Gutachtern, die dann vertieft in bestimmten Themen drinstehen und das nochmal veranschaulichen können. Und diese Lücke, die schließt sich bei mir natürlich. Ja, weil ich selbst auch in der Baupraxis tätig bin. Ich plane, ich baue und mache diese ganzen Leistungen ja selbst. Wie gesagt, jetzt inzwischen auch als Bauherrin, also nochmal ganz neue Perspektive, die sich da auftut. Und das ermöglicht es mir, diese juristische Sprache an meine Kolleginnen und Kollegen in der Architekturbranche so zu übersetzen, dass sie es auch verstehen. Ja, weil da ist schon so eine Lücke, da klafft schon so eine Lücke zwischen, also Juristinnen und Juristen und Architektinnen und Architekten sind jetzt keine zwei Fachdisziplinen, die so von Natur aus zueinander streben. Eher das Gegenteil, ja. Und da eine Brücke zu schlagen und denen zu zeigen, passt auf, das ist gar nicht so alles so schrecklich und so trocken und so verhindernd, wie ihr das vielleicht empfindet, sondern ganz im Gegenteil. Ich denke, dass ich da einfach eine gewisse Glaubwürdigkeit mitbringe und einfach auch weiß, wovon ich spreche, aus meiner eigenen Praxis heraus. Und das ist was, was den Unterschied ausmacht.
Super, das ist richtig stark. Also erstens mal auch, dass du das von beiden Seiten her richtig gut einordnen kannst und du dann vor allem mit deinen Mandanten oder Kunden auch wirklich so sprechen kannst, dass die wissen, hey, sie weiß, wovon sie redet. Und da baue ich nochmal ein viel größeres Vertrauen auf. Okay, richtig cool. Eine letzte Frage noch so zum Thema Unternehmertum und auch so ein bisschen Büro. Wenn du erstmal zurückblickst über all die Jahre hinweg, ist dir da ein konkretes Projekt, eine konkrete Herausforderung besonders in Erinnerung geblieben, wo du wirklich viel für dich mitnehmen konntest? Sei es ein rechtlicher Fall, sei es aber auch ein besonderes Projekt, sei es auch eine besondere Herausforderung gewesen. Genau.
Ja, genau. Also da gibt es natürlich unterschiedliche Bereiche, die mir jetzt so einfallen, aber ein Thema, das immer wieder mal aufschlägt, obwohl ich das gar nicht so, wie soll ich sagen, ich trage das nicht so nach außen, dass das eine Möglichkeit ist, ja. Aber was immer wieder vorkommt, ist, dass Menschen, also sei es Bauherren, sei es Unternehmen, das kann ganz unterschiedlicher Seite kommen, an die Kanzlei herantreten mit einer rechtlichen Problematik und erstmal ein rechtliches Problem aufdröseln wollen. Also beispielsweise Bauherren kommen zu mir, sagen, wir haben ein Bauunternehmen beauftragt, ein Gebäude zu erstellen und da haben wir jetzt einen stecken gebliebenen Bau. Es geht seit Jahren nicht voran, die erbringen ihre Leistungen nicht, die Kommunikation ist schlecht, wir haben schon so viel Geld da reingesteckt, es geht nicht voran. Und dann muss das natürlich erstmal juristisch auseinandergenommen werden und geschaut werden, ja, wo hakt es denn, an welchem Punkt befinden wir uns denn in der Kommunikationsbereitschaft, in der Kooperationsbereitschaft, kann das Projekt irgendwie noch zu Ende gebracht werden? Und dann gibt es ja häufig genug die Konstellation, wo man feststellen muss, ein Projekt kann gemeinsam in der Konstellation nicht mehr zu Ende gebracht werden, weil zum Beispiel das Vertrauen nicht mehr da ist, weil vielleicht schon Mangelbeseitigungsversuche unternommen worden sind, die allesamt gescheitert sind, was natürlich auch wieder zu Vertrauensverlusten führt, ja. Aber wo man einfach sagen muss, okay, wir haben einen gewissen Punkt erreicht, wir haben, keine Ahnung, den Rohbau zusammen erstellt, wir sind irgendwo in Innenausbau stecken geblieben, was weiß ich. Sowas, aber jetzt müssen wir auseinandergehen, bevor das Ganze noch jahrelang sich so weiterzieht und keine Lösung sich abbildet. Und dann passiert es in diesen Konstellationen, dass dann aus Mandanten, die ein rechtliches Problem an mich herangetragen haben, Bauherren werden, die sagen, so, jetzt stehen wir da, jetzt haben wir keinen Bauträger mehr, wir sind vielleicht eine Wohnungseigentümergemeinschaft, die jetzt als Bauherren einspringen müssen oder ja, kann ja auch ein individueller Bauherr sein, völlig egal. Wir brauchen jetzt jemanden, der dieses Projekt uns fertig macht oder mit uns gemeinsam fertig macht. Und dass wir dann eben als Architekturbüro an dieser Stelle auch einspringen können. Und das ist irgendwie so ein Round Circle Moment. Ja, also das ist beide Seiten der Medaille, die man damit irgendwie abdecken kann. Ich kann es juristisch auseinandernehmen, sodass aus der ja, misslichen rechtlichen Situation, in der man vielleicht steckt, das Beste noch rausgeholt werden kann. Wobei das Beste rausgeholt werden kann, natürlich nicht immer schön ist. Ja, wenn ich mich dann am Ende vielleicht im gerichtlichen Verfahren doch um Schadenersatz auseinandersetzen muss und so weiter, dann sind das ja keine erfreulichen Sachen. Aber dann die Möglichkeit zu haben, zu sagen, meine Arbeit ist nicht an dieser Stelle beendet, sondern ich habe die Möglichkeit, noch ganz konkret, also ganz handfest sozusagen mitzuhelfen, dieses Projekt noch zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Das empfinde ich einerseits als große Herausforderung, weil das auch sehr viele Rollen im Unternehmen erfordert, die da zu erfüllen sind. Einmal natürlich die Rolle des juristischen Beraters, einmal die Rolle des Planenden. Ja, auch die Haftungsproblematiken, die dann dahinter stecken, sind natürlich nicht ganz ohne. Also es muss sehr viel auch hier vorab dann in der weiteren Zusammenarbeit geregelt werden. Aber das empfinde ich als eine Situation, die auch noch mal ganz klar die Expertise von Recht und Räume aufzeigt.
Okay, sehr schön. Wenn du jetzt Einen Wunsch frei hättest, angenommen, du hättest die Möglichkeit, etwas in der Baubranche zu ändern, oder auch das Rad neu zu erfinden. Was würdest du denn konkret an der Baubranche anpacken?
Also da gibt es eigentlich zwei Ebenen, die mir sehr am Herzen liegen. Einmal das Thema Nachhaltigkeit in der Baubranche, ja, also im Sinne von, ich sage jetzt mal, Umweltschutz, ja, also die Baubranche ist ja bekanntermaßen eine ja, der belastendsten Branchen für unser Klima. Das ist die eine Ebene. Aber um mal bei meiner Expertise zu bleiben, eben aus dieser Verbindung aus Juristerei und Architektur. Da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass die Parteien, die an Projekten miteinander beteiligt sind, früher miteinander sprechen. Auch das kann ja auf die Nachhaltigkeitsziele einzahlen, ja. Weil in vielen Projekten wird einfach lange versucht, Schwierigkeiten irgendwie aufzufangen. Es gibt viele offene Entscheidungen. Zusätzliche Anforderungen kommen irgendwie hinzu, unrealistische Termine, aber keine eindeutigen Absprachen. Und eigentlich möchte man ja kooperativ sein und keine Konflikte erzeugen. Und häufig wird dadurch ein Problem aber nur noch größer, weil man eben nicht drüber redet. Und mein Wunsch wäre deshalb für die Baubranche zu sagen, dass man mehr Klarheit reinbringen kann und miteinander sprechen kann und Lösungen definieren kann, bevor aus lösbaren Problemen tatsächlich Rechtsstreitigkeiten entstehen.
Absolut, absolut. Alright, sehr cool. Ja, und dann zum Schluss, liebe Alexandra, die Frage, die ich in jedem Podcast immer stelle, und zwar nach deinem Lieblingsbauwerk. Was ist denn dein Lieblingsbauwerk?
Was ist mein Lieblingsbauwerk? Also, es gibt einige, die mir durch den Kopf gehen, aber ein Gebäude, auf das ich jetzt ganz aktuell mit Interesse schaue, es ist mir jetzt auch erst vor kurzem so in der Fachpresse, so auf diesen ganzen Portalen einfach zufällig untergekommen. Das ist ein Kindergarten, und zwar nennt er sich Farming Kindergarten in Vietnam. Der ist von VTN Architects. Und das hat einen ganz persönlichen Grund, warum mich jetzt aktuell dieses Bauwerk so beeindruckt. Und zwar eines meiner Kinder ist, also jetzt gerade noch die letzten Tage, ein Kindergartenkind. Und der Kindergarten, den wir haben, das ist ein Neubau, also der ist keine 10 Jahre alt. Und in diesem Neubau, der also optisch, architektonisch wirklich super, super schön ist und sehr durchdacht und einfach toll aussieht, wie soll ich sagen, tolles Leben der Kinder dort abbildet. Dort wurden aus Kostengründen aber ganz wichtige Funktionen eingespart, nämlich eine wirksame Lüftung und Kühlung. Das wurde wegrationalisiert, ja, als das Projekt einfach zu teuer geworden ist. Und an heißen Tagen wird einfach ganz deutlich, dass so eine abstrakte Entscheidung mit technischen Details verbunden ist, ganz stark den Alltag unserer Kinder unmittelbar beeinflusst und auch den Alltag der Mitarbeitenden, denn es wird im Sommer einfach unfassbar heiß in diesem Kindergarten. Man kann dort nicht richtig lüften. Und bei diesem Farming-Kindergarten ist es einfach von Anfang an anders gedacht worden. Es hat ein begrüntes Dach, auf dem ein Spielplatz sich befindet. Da ist ein Garten, da ist ein Klimakonzept gleich mitgedacht worden. Und die Kinder können sich einfach ganz anders bewegen, die Natur erleben. Die können selbst Gemüse anbauen. Und es gibt Verschattung und es gibt natürliche Belüftung. Es ist auch architektonisch einfach ganz, ganz spektakulär. Und das ist ja besonders überzeugend einfach, ja, weil es ist Nachhaltigkeit mitgedacht, aber nicht als, ich sage jetzt mal, als technische Zusatzschicht, sondern als Teil des Erlebnisses Kindergarten. Ja, und es kommt den Menschen, die dort ihren Tag verbringen, einfach unmittelbar zugute. Und das ist das, was für mich richtig gute Architektur einfach ausmacht, dass sie nicht nur gestalterisch stark ist, sondern ja einfach nicht zum Selbstzweck wird, sondern dass das Klima, das Nutzung und eben auch diese gesellschaftliche Verantwortung zusammenkommen und mitgedacht werden.
Mega cool. Ich habe schon parallel auf Google geschaut. Es schaut echt toll aus. Also mit einer schönen Dachbegrünung, viel Grün. Sehr schön. Top. Alexandra, vielen lieben Dank. Schön, dass du da warst. Ich wünsche dir beruflich als auch privat, jetzt auch als Bauherrin, ganz, ganz viel Erfolg, vor allem auch gute Nerven. Ich glaube, das braucht man immer.
Danke.
Ja. Und vielen Dank, schön, dass du da warst und alles Gute.
Ich danke dir.